Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 von Hoffefunk, eurem TSG-Fan-Podcast. Nach dem gestrigen Spiel könnten wir einfach nur Yes ins Mikro brüllen und die Folge damit beenden. So einfach machen wir es uns aber nicht. Sicherlich sind alle TSG-Fans aktuell ziemlich auf Wolke 7. Aus meiner Sicht fühlt sich die direkte Europa-League-Qualifikation und das 4-0 in Dortmund ja sogar viel bedeutsamer an, als es vielleicht war. Jonas, bist du auch so beschwingt? Wie hast du unseren Sahnetag verarbeitet?
Ich glaube, mir geht es da genauso wie jedem einzelnen TSG-Fan da draußen, dass man einfach nur unfassbar glücklich ist und dass man das gar nicht richtig in Worte fassen kann, was wir da eigentlich gestern abgeliefert haben. Und man fühlt sich auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen entschädigt, fußballerisch für die Saison, die wir bis jetzt gespielt haben, spielerisch vielleicht, aber man fühlt sich einfach wieder wohl mit der TSG, wie sie jetzt seit den letzten 3-4 Spielen auftritt.
Ja, total, total. Und ich habe auch auf Twitter gelesen, da gehe ich jetzt gerade so rum, jeder Fan soll von seinem Verein so ein bisschen die Saison bewerten, den besten Spieler nennen und die Saison bewerten. Und da hat einer unserer TSG-Fans geschrieben, 2 bis 3. Und das ist vielleicht schon was gar nicht so falsch ist. Aber jetzt nach diesem 4-0 und nach diesem Ergebnis, Platz 6, ist es gefühlt eigentlich fast eine 1-.
Und auch diese... Ja, wir sind auf der Corona-Tabelle Platz 3. Genau. Also sagen wir jetzt mal, ich glaube 9 Spiele sind auf dieser Corona-Tabelle mit drauf. Da waren natürlich auch einige Schröder-Spiele dabei.
Ja, aber 5 Schröder-Spiele, ne?
Ja, wir sind auf jeden Fall nach Corona quasi Platz 3.
Ja, und auch die Auswärtstabelle. Wir sind auswärts ein Champions-League-Team. Das ist einfach Fakt. Sehr kurios. Und was mir auch irgendwie sehr sympathisch war, Jonas, vielleicht dir sogar noch mehr als langjähriger Fußballspieler, wie die Mannschaft gefeiert hat, das war mir irgendwie so sympathisch und dann auch im Bus, weil gerade der Faktor, dass ja keine Fans kommen durften, wirkte so ein bisschen so, als würde gerade ein Landesliga-Aufstieg gefeiert werden. Und irgendwie hatte das dann schon auch eine Atmosphäre, die zumindest besser war, als ich das vor Wochen befürchtet hatte.
Man hat trotzdem irgendwie als Fan vor dem Bildschirm das Gefühl gehabt, als wäre man dabei, weil das eben trotzdem alles so herzlich und so familiär gewirkt hat.
Ja, und das strahlt ja auch Kaltenbach so ein bisschen aus, finde ich jetzt. Also immer wenn ich den sehe, muss ich so ein bisschen grinsen irgendwie, weil ich
wirklich das beste Bild, was ich gesehen habe, ich glaube, Hoffe hat heute oder gestern noch auf YouTube, ich glaube heute war es.
Gestern Abend, aber ziemlich spät, glaube ich. Ich weiß, was du meinst.
Auf YouTube, glaube ich, nee, das war, glaube ich, so ein 7-Minuten-Video, so irgendwie die Stimmen nach dem TSG-Spiel. Und da kam gerade die Mannschaft mit dem Mannschaftsbus wieder in Zutzenhausen an. Mhm. Und die Mannschaft ging da so raus und die letzten zwei, die aus dem Bus rauskamen, war eben Rosen und Kaltenbach. Und Rosen legt echt einfach den Arm um Kaltenbach und die schlendern wirklich wie zwei alte Freunde, schlendern sie ins
ja, das habe ich auch gesehen.
Haus rein. Ja, also wirklich diese Atmosphäre, die war einfach so, so familiär und man hat das Gefühl gehabt, da stimmt es einfach im Team. Und das ist ja immer das Wichtige.
Ja, und das ist vielleicht auch eins der Geheimnisse, warum die letzten 4 Spiele so gut liefen. Genau das Bild hatte ich auch. Guckt es euch auf YouTube gerne mal an, auf dem offiziellen Kanal der TSG. Was sich natürlich die Frage stellt, ist, ob das wirklich so weitergehen kann. Und du hast die PK nach dem Spiel bestimmt auch gesehen. Mittlerweile wirkt sogar Rosen unsicher, wie es weitergehen kann. Er hat sich ja vor 2 Wochen festgelegt auf eine externe Lösung und er wurde jetzt natürlich nochmal gefragt, auch aus journalistischer Perspektive völlig zu Recht. Und da hat sich seine Meinung schon so ein bisschen verändert. Das heißt nicht, dass er jetzt sagt, es gibt eine interne Lösung, aber vielleicht ist dir das auch aufgefallen und ich verstehe das.
Er ist ein ganz kleines bisschen zurückgerudert. Weil er hat keine andere Wahl, als zumindest darüber nachzudenken.
Das meinte ich.
Weil, also, wir wissen natürlich nicht so viel jetzt über Matthias Kaltenbach, weil er bis jetzt auch noch keine Pressekonferenz gemacht hat. Man weiß ja auch nicht, also niemand von uns hat bis jetzt mit Matthias Kaltenbach darüber geredet. Rosen wird es schon gemacht haben. Ob er sich das zutraut, diese Cheftrainerrolle in Gänze zu übernehmen, mit allem drum und dran, ich weiß es nicht. Also er wirkt natürlich jetzt nicht wie ein gestandener Bundesliga-Trainer, der da hinkommt wie Guardiola und sonst was, sondern halt eher, also, aber vielleicht könnte er sich dahin entwickeln. Aber deswegen, das kann man als Fan schwer einschätzen, finde ich.
Ja, absolut. Und das ist ja auch, natürlich wird es auf Twitter ganz intensiv diskutiert. Und wenn wir jetzt, haben ja auch schon mal eine Umfrage gemacht, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, ich bin mir sicher, dass die große Mehrheit sagen würde, macht genauso weiter und nicht 60%, eher so Richtung 80%.
Ja, aber wie soll man
sich... Das hat aber nichts zu heißen, ne?
Wie soll man sich jetzt, mir fällt es auch schwer, wie soll man sich jetzt nach diesen letzten 3 Spielen, die so gut liefen, wo man sich so wohlgefühlt hat, jetzt vorstellen, dass es vielleicht nächstes Jahr am 10. Spieltag richtig, richtig beschissen laufen könnte mit Kaltenbach? Das kann man sich jetzt
gar nicht vorstellen. Kann es nämlich, genau.
Natürlich kann es, aber es kann auch genauso gut sein, dass wir eine externe Trainerlösung bekommen und genauso schlecht dastehen würden und dann fragen sich alle, warum nicht mit Matthias Kaltenbach weitergemacht zu haben. Also das ist immer dieses Spiel, wo wir ja gesagt haben, dass Rosen immer ein großes Risiko geht mit seinen Entscheidungen. Aber bis jetzt hat er, seit er hier ist bei der TSG, seit 2013, immer ein gutes Näschen bewiesen. Und deswegen geht da wirklich mein komplettes Vertrauen raus.
Von mir auch. Und es kursiert ja teilweise auch ironisch, aber oft auch sehr ernst gemeint auf Social Media so ein Bild von Alex Rosen mit einer Krone auf, wenn er, ja, meistens, wenn er gute Entscheidungen trifft, manchmal auch nicht so, aber ich habe wirklich ein sehr, sehr positives Bild von unserem Direktor Profifußball, der jetzt auch wirklich natürlich nicht hauptverantwortlich, aber durchaus auch in die Entscheidungen mit einbezogen war, was die, was den Kader und so weiter betrifft. Das ist ja kein Geheimnis.
Ja, also mein Wunsch wäre natürlich auch, wenn ich das jetzt alles, wenn ich die Mannschaft sehe, weil ich Matthias Kaltenbach so höchst sympathisch finde und weil ich das einfach so familiär finde, diese Lösung mit Kaltenbach. Und vielleicht dann auch mit Marcel Rapp als seinen Co-Trainer. Ich weiß es nicht, wie sie das planen. Oder ob er einen externen Co-Trainer dann dazu bekommt. Man kann es nicht wissen. Aber ich finde diese Lösung so familiär, dass ich mir echt wünschen würde, dass es funktioniert. Aber wir in unserer Position können das ja nicht einschätzen. Ja, das ob ist, Rosen denkt, dass es langfristig funktionieren wird.
Ja, das ist so Herz gegen Kopf, finde ich. Also natürlich sagt das Herz von jedem Hoffenheim-Fan jetzt, so muss es weiterlaufen. Aber ob das wirklich die rationale Entscheidung wäre, du sprichst es ja auch indirekt an, in genau dieser Konstellation, da lege ich mich fest, in genau dieser Konstellation kann es nicht weitergehen, weil die Hierarchien ein bisschen zu flach sind. Es ist ja klar, ich habe mich ja auch auf Twitter mehrfach darüber aufgeregt, dass den Zeitungen nicht klar war, dass Kaltenbach quasi der Cheftrainer ist. Natürlich hat Rosen auch gesagt, dass die Hierarchien flach sind und dass Rapp und er auch viel zu sagen haben, aber ich habe es wirklich mehrfach gelesen, sogar vom Kicker, dass das eben Rapp der Cheftrainer wäre. Und
ja, aber jetzt 3-4 Spieltage später und Rosen hat es ja auch richtig gestellt, man weiß ganz klar, dass Kaltenbach der letzte Entscheidungsträger ist. Auf jeden Fall.
Genau, aber jetzt ist die Frage, und das wurde auch auf Twitter zu Recht diskutiert, das war auch genau meine Überlegung, das sind alles Trainer oder viele Trainer dabei, die Verantwortung im Jugendbereich haben. Also Rapp trainiert die U19, die seit Jahren einen hohen Stellenwert in Hoffenheim hat. Eigentlich. Die haben natürlich gerade spielfrei. Hertling ist, glaube ich, ist er nicht Co-Trainer der U19 oder Cheftrainer der U17 mittlerweile, also hat auch auf jeden Fall einen wichtigen Posten.
Ich meine gelesen zu haben, dass er ab nächstes Jahr Cheftrainer der U17 werden soll oder werden sollte.
Okay, muss man aber mal abwarten. Das passt ja dann zu meinen Überlegungen. Also er wäre auf jeden Fall in einer wichtigen Funktion in der Akademie eingebunden. Das müsste man komplett umbesetzen und sich halt auch überlegen, okay, in welcher Kombination macht man weiter? Weil du sagst es, man bräuchte einen Cheftrainer und einen Co-Trainer. Natürlich müssten die Hierarchien nicht so super krass sein. Aber dennoch ginge es mit dieser Konstellation nicht weiter und Rosen müsste sich wahrscheinlich weiter zurücknehmen. Auch alleine aus Arbeitsbelastungsgründen. Und das macht es gar nicht so einfach. Also auch wirklich, weil wir, und das ist mir wirklich sehr wichtig und Rosen ja auch überlegen, dass es der Akademie gut tut, diese Entscheidung. Nicht nur der ersten Mannschaft.
Das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen, vor allem nicht bei Hoffenheim.
Ja.
Wie viele Spieler wir aus der Akademie mittlerweile in den Profifußball gezogen haben. Das ist so unfassbar wichtig, auch wenn es natürlich nicht auf jeder Titelseite steht.
Ganz genau.
Wie unsere A-Jugend spielt.
Und Marcel Rapp ist seit Ewigkeiten, der war im Prinzip, wenn der jetzt Cheftrainer werden würde, wäre das so eine ähnliche Geschichte wie Nagelsmann, der ja auch sehr lange in der Jugendakademie gearbeitet hat. Ich gucke gerade mal, dass ich hier keinen Mist erzähle. Genau. Er ist seit 2013 Trainer in der Jugendakademie. U17, U16, U17, U19 hat er alle schon trainiert.
Ja.
Und das wird sicherlich eine Rolle spielen und natürlich wird man auch gucken, wer auf dem Markt ist. Aber ich glaube einfach nicht daran, und wir machen ja auch nochmal eine gesonderte Saisonanalyse und Ausblick, aber ich glaube nicht daran, dass einfach so Sandro Schwarz jetzt Trainer wird. Da kommt entweder was Überraschendes, wie vielleicht hier der Trainer aus der Schweiz, der diskutiert wird, Peter Zeidler, oder doch was Internes vielleicht, nachdem man sich das gut überlegt hat.
Was ich mich jetzt tatsächlich so ein bisschen frage, ist, also was natürlich klar ist, dass die Spieler eben Matthias Kaltenbach schon ewig lang kennen. Und diese herzlichen Umarmungen nach dem Spiel, ich erinnere mich an eine Szene, wo Biko und Kaltenbach, also wo Biko wirklich Kaltenbach so richtig in den Arm nimmt und man denkt richtig, er sagt ihm jetzt sozusagen so, ich hab's dir doch gesagt, Matthias, du kannst es oder so irgendwas. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dass die quasi wie Freunde geworden sind über die Jahre und dass sie ihm das alles zugetraut haben, dass die jetzt für ihn gekämpft haben sozusagen.
Genau. Weißt du, was ich meine? Und wenn das wirklich so ist, wie du sagst, dann lässt sich dieser Effekt nicht über Monate und Jahre aufrechterhalten.
Außer, was wir natürlich nicht wissen können, dass Matthias Kaltenbach eben eine enorme Qualität hat, was er auf jeden Fall hat, weil er ja schon, sonst wäre er nicht seit Jahren Co-Trainer, dass er fußballerisch auf jeden Fall und taktisch eine hohe Qualität hat, ist klar.
Natürlich, ist ja auch ewig hier.
Ja, und dass er sich alles andere, vielleicht dieses Ganze nach außen hin, also diese ganzen Öffentlichkeitsarbeit eines Trainers vielleicht auch aneignen kann. Aber was ich mich jetzt tatsächlich auch gefragt habe, wenn man jetzt zum Beispiel an Bayern München denkt, so viele Spieler sagen, wer ist der wichtigste Mann bei Bayern seit Jahren im Trainerteam, sagen alle immer, oder viele, auch Thomas Müller immer, Hermann Gerland.
Stimmt.
Der seit Ewigkeiten Co-Trainer ist. Trotzdem könnte man sich nie vorstellen, dass der langfristig Cheftrainer wird. Hat auch noch nie jemand diskutiert. Das ist der Co-Trainer und der ist super wichtig. Aber weißt du, was ich meine? Vielleicht ist, also ich weiß es nicht natürlich, aber vielleicht ist Matthias Kaltenbach unser Hermann Gerland, der super, super, super wichtig ist für jeden Spieler als Ansprechpartner, als, was weiß ich, Trainingsleiter vielleicht mal, als Ansprechstation für unseren Cheftrainer. Aber vielleicht, es ist nicht jemand, der gerne in die Öffentlichkeit geht und eben diese alleinige Chefrolle übernimmt. Ich weiß es nicht.
Ist nur eine Mutmaßung. Ich sehe gerade, er war kurz Cheftrainer der U19, aber das kann natürlich auch so eine Art Rollenverteilung sein, aus der es schwierig wird, wieder rauszukommen. Und es gibt natürlich ein weiteres Problem. Also ich selbst würde jetzt mal ausschließen, weil es keinen Sinn ergeben würde, dass Marcel Rapp Cheftrainer wird. Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Der wird wahrscheinlich wieder in die U19 zurückgehen, mit Betonung darauf, dass die U19 eben wirklich wichtig für uns ist. Und Rapp ja, da eine erfolgreiche Zeit hatte. Und dann hätten wir noch Kaltenbach. Und Kaltenbach hat bekanntlich keine Fußballlehrerlizenz und er müsste die parallel machen. Das ist schon auch ein Gegenargument auf eine
Art.
Hat
Nagelsmann aber damals auch gemacht.
Ist richtig. Und natürlich könnte man das auch entzerren, insofern, dass man ihm einen erfahrenen Co-Trainer zur Seite stellt. Aber idealerweise brauchst du ja einen Co-Trainer, den du gut kennst. Und Rapp und Kaltenbach kennen sich natürlich sehr gut. Das hat ja Nagelsmann auch nochmal deutlich gemacht auf der PK für RB Leipzig, wie gut die sich alle kennen. Also Rapp, ja. Kaltenbach, Ehr, Rechner, Groß, die kennen sich privat und beruflich alle.
Aber das ist halt auch langfristig einfach eine große Fallhöhe, die man dann Kaltenbach geben würde. Also wenn sich Kaltenbach nicht zu 1000% sicher ist und sagt, du Alex, ich traue mir das zu, ich will den nächsten Schritt gehen, ich will das machen. Und er ist sich da ein bisschen unsicher, ob das alles so wird, dann werden wir wirklich gut beraten, darf der vielleicht doch einen anderen Schritt zu gehen. Weißt du, was ich meine?
Genau, und ich kann mir
dann aber... Weil der Weg zurück gestaltet sich dann immer ein bisschen schwieriger. Wenn er jetzt ein halbes Jahr Cheftrainer wäre und man merkt, okay, irgendwie er erreicht die Mannschaft jetzt nicht mehr so oder irgendwas fehlt und dass man dann einfach wieder sagt, okay, dann holen wir jetzt nach einem halben Jahr einen neuen und du wirst wieder Co-Trainer, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen.
Das ist schwierig tatsächlich, ja. Also man muss wirklich komplett sich bei dieser Trainerdebatte die Jugendmannschaften angucken. Das macht es auch schwierig. Die U23 ist versorgt mit Marco Wildersehen, aber auch eigentlich ein sehr starker Trainer. Also da muss man sich wirklich ausführlich Gedanken machen. Und natürlich wird man Kaltenbach nicht einfach...
Ja, vor vollendete Tatsachen stellen und ihn einfach an die Seitenlinie stellen, ohne dass er es will. Das ist natürlich Schwachsinn, dass das passieren wird.
Genau, und... er würde wahrscheinlich dann auch weiterhin Co-Trainer bleiben. Der ist ja jetzt auch immer Co-Trainer geblieben. Wer weiß überhaupt, ob der bei Schröder so richtig eingebunden war, weil Schröder hat ja...
Weil er ja seinen Bruder mitgebracht hat,
eben,
ja.
Eben, der wahrscheinlich eher sein eigenes Konzept vertreten hat, das wissen wir alles nicht ganz genau, ne?
Aber was auf jeden Fall klar ist, ich würde es mir sehr wünschen, ich finde Matthias Kaltenbach unfassbar sympathisch, es hat sich jetzt auch gezeigt, dass Kaltenbach unfassbar auch wichtig für die Spieler ist, weil er ein extrem gutes menschliches Verhältnis zu den Spielern hat und eben so ein bisschen... Was er natürlich kann, ist so ein bisschen Jupp Heynckes-mäßig die Spieler halt so ein bisschen bei Laune halten durch ein gutes Verhältnis. Ich glaube auch, dass es jemand ist, der viel mit den Spielern redet. Aber wie gesagt, das ist nicht unsere Kompetenz, da dann zu wirklich festzuhalten, ob das jetzt langfristig Sinn macht.
Genau,
wir wünschen es uns natürlich. Aber wir sind natürlich auch so ein bisschen als Fan-Podcast, ist natürlich auch unsere Verantwortung, nicht einfach blind, weil wir jetzt so emotional sind, zu sagen, ey, der muss auf jeden Fall bleiben, wir spielen richtig geilen Fußball, sondern wir müssen das natürlich schon ein bisschen versuchen, sachlich einzuordnen.
Genau, weil es eben diese Gegenargumente gäbe, die wir jetzt genannt haben. Was auch spannend ist, vielleicht zum Abschluss dieses Ganzen, weil wir darauf ja in der Sommerpause nochmal eingehen wollen, auch was Benny Hübner gesagt hat. Also Benny Hübner hat am Sky-Mikro ziemlich klar gesagt, dass er diese Konstellation eigentlich sehr gut findet. Und dass ein neuer Trainer auf jeden Fall diesen offensiven Schwung mitbringen müsste. Also im Prinzip haben wir schon wieder so eine kleine Spitze Richtung Schröder. Das zieht sich jetzt echt so ein bisschen durch. Ich weiß nicht, ob du es
also
gehört hast.
Jeder sagt so ein bisschen, also egal was jetzt passiert, am liebsten würden wir so weitermachen, aber egal was passiert, bloß keiner, der Beton anrührt. Das brauchen wir gar nicht auf gut Deutsch. Das sagt irgendwie jeder.
Genau, und wie gesagt, Schröder war jetzt ja auch niemand, der sich nur reingestellt hat. Aber eben, es gab eben dieses langsamere, ballbesitzorientiertere Spiel und das scheint eben insgesamt nicht so gut angekommen zu sein.
Ja, auf jeden Fall.
Aber versuchen wir doch nochmal, auch wenn es emotional schwerfällt, kurz auf das Spiel konkret zu gucken.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Aber versuchen wir doch nochmal, auch wenn es emotional schwerfällt, kurz auf das Spiel konkret zu gucken. Und wenn man so durch Social Media guckt, findet man ganz viele Beschimpfungen Richtung Dortmund, auch von Wolfsburger Seite, wo Maxi Arnold... ja, wie soll man sagen, sehr enttäuscht von der Dortmunder Leistung ist, was ich doch sehr witzig finde, weil Wolfsburg 4-0 gegen München verloren hat.
Ja, da habe ich nämlich auch gerade was. Ich zitiere mal Aki Watzke aus dem Doppelpass.
Ah,
Der gesagt hat, wenn ich selbst 0-4 verloren hätte, würde ich die Klappe halten. Also ist nur ein Zitat. Wenn sie doch so gut sind, hätten sie uns ja schlagen können, sagt eben Aki Watzke gegenüber, also im Doppelpass. Weil er nämlich darauf anspielt, dass Dortmund gegen Wolfsburg 3-0 und 2-0 in diesem Jahr gewonnen hat. Also es ist schon es brodelt in Watzke, sagen wir es mal so.
Ja, auch aus meiner Sicht absolut kein sympathischer Typ, aber in dem Punkt hat er absolut recht. Ich verstehe die Wut von Maxi Arnold, aber wie soll ich sagen, die Bayern hatten auch von außen keinerlei Druck und Wolfsburg ist komplett überfordert, auch nur einen einzigen Punkt zu holen. Und schauen wir doch mal auf die Tabelle. Hätte Wolfsburg einen Punkt geholt, hätte sich was verändert? Nichts. Sie haben 4-0 verloren. Also im Prinzip, und was natürlich der Punkt ist, und da müssen auch wir, obwohl wir unsere eigene Leistung, glaube ich, sehr, sehr gut fanden, sagen, dass Dortmund verliert ohne Druck, ist verständlich. Weil wenn man die beiden Kader vergleicht, da haben wir ja auch besprochen vor dem Anstoß, ist es eigentlich ein 50-50-Spiel. Aber dass Dortmund eben so verliert, wie sie verloren haben, das ist
ja
schon auch peinlich. Muss auch ich sagen.
Ja, wir haben ja auch vor dem Spiel gesprochen. Und da habe ich auch zu dir gesagt, ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt die zwei Aufstellungen angucke und wenn da ein Sancho und ein Reus einfach fehlen, dann sehe ich da keinen großen Qualitätsunterschied. Auf gar keinen Fall.
War's natürlich
ein Sancho und ein Reus machen natürlich dann vielleicht doch nochmal ein bisschen das Zünglein an der Waage. Aber so, gestern auf gar keinen Fall. Ja. Und wenn man sich jetzt auch die Statistiken anguckt, Axel Witzel hat ja ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass wenn einfach die Hälfte der Verteidiger keinen Bock hat zu laufen, also so wurde es übersetzt, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass man eben so das Loch voll kriegt. Und wenn man die Statistik anguckt, dann ist es auch so. Hoffenheim ist fast 115 Kilometer gelaufen,
okay,
und Dortmund eben nur 107,5.
Boah, das ist ein Riesenunterschied.
Aber 107,5 Kilometer, das ist wirklich nicht viel. Und ich habe auch mal beim Kicker, da kann man ja immer so schön Spieler vergleichen, die Statistiken.
Ja,
und da habe ich mir mal, genau, da habe ich mir mal den Spaß erlaubt und habe mal Positionen, die eigentlich gleichwertig sind von der Position, verglichen. Also ich habe jetzt mal einen Mats Hummels genommen und habe ihn verglichen mit einem Florian Grillitsch, weil die ja beide im Zentrum der Dreierkette gespielt haben.
Ja.
Und die haben beide durchgespielt. Und Mats Hummels ist einfach nur 8,93 Kilometer gelaufen und ein Grillitsch 10,68. Boah. Also das ist heftig. Der ist fast 2 Kilometer mehr gelaufen. Und auch wieder eine Grillitsch, also bei Grillitsch ist man es natürlich gewohnt, auch wieder 95% Passquote und eine 75%ige Zweikampfquote. Wieder ein Riesenspiel von Grillitsch auf jeden Fall.
Und das muss man ja bedenken, es ist schon nicht zwingend einfach für einen Sechser oder Achter diese Position auszufüllen. Das heißt, es ist gar nicht selbstverständlich, dass er diese überragende Passquote auf dieser Position hat.
Nee, er spielt auch viel. Er spielt ja nicht nur Sicherheitspässe. Darf man ihm auf keinen Fall unterstellen.
Und er kann nicht mehr so nach vorne ziehen, wie in Messi-Manier, wie er es teilweise auf der 8 gemacht hat, was er auch durchaus teilweise gut gemacht hat.
Einer unserer Spieler, auf jeden Fall der letzten 3-4 Spiele, auf jeden Fall wie immer eigentlich, den loben wir immer, Pavel Kaderabek, habe ich wieder verglichen mit Matteo Mori, der ja rechter Außenverteidiger bei Dortmund gespielt hat.
Den kenne ich natürlich.
Beide haben durchgespielt.
Ja.
Und Mori ist eben 9,93 Kilometer gelaufen und Kaderabek 11,23.
Krass. Und Fun Fact dazu, taktisches System ähnlich, denn Dortmund hat auch diese Dreier-Fünferkette gespielt wie wir, also quasi eine Art Systemspiegelung. Das heißt, im Prinzip hatte Mori auch diesen offensiven Außenverteidigerposten und Mori ist ja ein junger, talentierter Spieler eigentlich, 20 Jahre alt.
Ja, es hat einfach komplett der Biss gefehlt. Es war fast Arbeitsverweigerung von Dortmund. Aber damit will ich auf gar keinen Fall unsere eigene Leistung schmälern. Das war trotzdem, ich habe es nicht für möglich gehalten, dass in Dortmund mit so erfahrenen Spielern in der Mannschaft wie einen Hummels, wie einen Axel Witzel, wie einen Piszczek,
Brandt und Witzel mittlerweile.
Ja, dass so eine Mannschaft so zusammenbrechen kann, habe ich nicht für möglich gehalten. Und Dortmund hat sogar knapp 60% Ballbesitz gehabt. Da merkt man mal, wie wenig sie mit 60% Ballbesitz gemacht haben. Also auf gut Deutsch haben sie einfach nur den Ball blind von links nach rechts gepasst. Weil es kam ja nichts bei rum.
Die einzig gute Torschuss war, glaube ich, nach 6 Minuten, als Baumann den schön rausfischt und danach...
Ja, der Kopfball.
Da hatte ich ganz kurz Angst und danach ist das Spiel komplett gekippt. Und danach war es ein Spiel wie gegen Augsburg. Fast. Also absoluter Wahnsinn. Natürlich stand Dortmund auch teilweise ziemlich hoch. Bei diesem genialen Pass zum Beispiel von Bebu auf Kramaric, wo Kramaric Piszczek aussteigen lässt. Steht Dortmund verständlicherweise natürlich sehr hoch. Aber dennoch...
Wie kann da bei Profifußballern oder Dortmund sogar in der Champions-League-Mannschaft Kramaric so dermaßen freistehen? Also da will man ja fast schon sagen, dass das selbst ich den gemacht hätte. Also weißt du, was ich meine? Ja, kann man so freistehen?
Man sagt ja immer, die Abwehrreihe muss verschieben, aber die haben ja quasi die komplette linke Seite 80 Meter offen gelassen. Also das war schon...
Ich will es nur mal andersrum sagen. Die haben ja auch Fünferkette gespielt.
Ja.
Stell dir mal vor, Haaland wäre so freigestanden wie Kramaric. Da hätten wir alle rumgeschrien, wo ist eigentlich Kaderabek? Ist der gerade auf dem Klo oder wo ist der? Weißt du, was ich meine? Fand ich Wahnsinn.
Unverständlich. Und dann holt Piszczek ihn ja noch ein und dann natürlich... In Kramer-Manier, den Namen haben wir heute noch gar nicht erwähnt, aber das ist ja auch also naheliegend und der absolute Wahnsinn, was wir da gestern gesehen haben.
Also man hätte echt, wer schon ein paar Spiele von Kramaric gesehen hat, der hätte ja echt einen Zehner draufsetzen können, dass er diesen Move macht, an Piszczek ihn noch vorbeilegt und quasi einen Schuss antäuscht und vorbeilegt, weil das ist ja mittlerweile der Kramaric-Signature-Move, antäuschen und wieder nochmal antäuschen. aber du kannst es einfach nicht verteidigen. So wie man es damals bei Arjen Robben gesagt hat, man weiß ganz genau, was er macht, aber du kannst es einfach nicht verteidigen.
Genau, also Wahnsinn. Auch wieder, muss man insgesamt sagen, toll herausgespielte Tore. Auch hier, was war das wie viel zu null war das denn? Als Bebu hier in fast schon Sinne den Sinan Madir den Ball behauptet und zu Kadera backpasst.
Das war's 1-0.
Ah ja, genau. Also auch, wir jetzt gerade Tore rausspielen und auch, also wir haben uns ja wie gesagt schon auch privat ein, zwei Mal über Bebus Technik lustig gemacht und was der momentan spielt, da kriege ich den Mund ja kaum zu.
Das ist ein ganz anderer Bebu, seit er nicht mehr quasi irgendwie in der Formation von Schröder ist. Es ist wirklich ein ganz anderer Bebu.
Ja, vielleicht, weil das Spiel einfach dynamischer ist. Wir wissen es, glaube ich, auch nicht ganz genau.
Man weiß ja auch nie, was sich am Mindset der Spieler verändert hat. Weil das weiß man ja auch, das sind alles Profis. Wie viel da der Kopf dann wirklich ausmacht, das wissen wir alle. Wenn du willst, man hat gesehen, Dortmund wollte nicht. Dortmund war sicher Zweiter. Es war ihnen egal, dass sie sich am letzten Spieltag, also so hat man es irgendwie gesehen, es war ihnen dann doch nicht so wichtig, sich nochmal aufzubäumen. Und hat sich dann eben auf gut Deutsch abschlachten lassen, weil sie eben sicher Zweiter sind.
Genau, und das schmälert unsere Leistung aber deswegen nicht so sehr, weil andere Mannschaften sich ja zum Beispiel nicht so sehr hängen lassen haben. Also gucken wir mal auf den Spieltag. Zum Beispiel Union Berlin gewinnt 3-0 gegen Düsseldorf und Düsseldorf musste gewinnen. Union Berlin war es eigentlich scheißegal auf gut Deutsch. Freiburg gewinnt 4-0 gegen Schalke. Gut, über Schalke brauchen wir nicht reden, da fällt einem nichts mehr zu ein. Aber dass Freiburg
trotzdem
4-0 gewinnt.
Ja, aber ganz ehrlich, da will man ja fast schon böse sagen. Also wirklich super, super, super Saison, wirklich. Da gehen Badener Grüße raus an Freiburg.
Ja, das
wirklich,
auf jeden Fall.
Ich zieh meinen Hut. Aber da muss man ja wirklich sagen, gegen Schalke, da gewinnt ja mittlerweile fast schon die zweite Mannschaft vom KSC und die spielen in der Kreisliga C.
Ja, stimmt.
Die haben sich also, das ist ja wirklich... Aber da hat Schalke größere Probleme. Die werden das auch noch einordnen müssen. Das ist nicht unser Thema.
Aber geisteskrank. Ich bin zumindest froh, dass ich nicht den Schalke-Fan-Podcast mache, muss ich sagen. Wobei man natürlich auch sagen
aus muss... Aus mehreren Gründen bin ich da froh. Aus vielen Gründen.
Genau, aber ganz kurz noch, bevor wir kein Wort mehr zu Schalke verlieren. Die haben auch wirklich die Seuche am Fuß, was Verletzungen betrifft. David Wagner hat jetzt gesagt, und da hat er auch zum Teil recht, seit 4 Wochen sitzt der dritte Torhüter mit auf der Bank und sie kriegen den Kader trotzdem nicht voll, weil gefühlt immer 10 Leute verletzt sind. Da spielt regelmäßig 2-3 U23-Spieler. Natürlich ist das aber nicht der einzige Grund. Du kannst trotzdem nicht 4-0 gegen Freiburg verlieren, weil der Kader ist dennoch absolut auf Augenhöhe. Eigentlich.
Ja, natürlich.
Also.
Aber da will ich jetzt noch ganz kurz sagen, da geht es auch ums Mindset. Weil wenn ich einen David Wagner hätte als Spieler, der seit dem 25. Spieltag gefühlt nicht müde wird zu sagen, nach jedem Spiel, unser Kader ist scheiße, hoffentlich ist die Saison bald rum, ich habe keinen Bock mehr. Also da hätte er auch keine Lust mehr als Spieler, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das stimmt, das ist nicht gut. Wobei ich glaube, ich halt wirklich meine, dass er auf die Verletzungen anspielt. Dennoch ist das eine Herangehensweise, die so nicht geht. Du musst dich da kämpferischer geben und intern dann sagen zum Sportdirektor, ey, wenn 7 Leute verletzt sind, sind wir einfach zu schlecht. Aber das kannst du nicht so nach außen transportieren, da hast du völlig recht.
Ja, so eine richtige Null-Bock-Einstellung. Hoffentlich ist die Saison bald rum. Sein erstes Kommentar nach dem Spiel gegen Freiburg war auch, ich bin einfach nur froh, dass die Rückrunde rum ist.
Das habe ich gelesen.
Also, was sind das für eine Einstellung? Sie tun ja gerade so, als hätten sie einen Kader von Paderborn oder sonst irgendwas. Aber naja, das ist nicht unsere Baustelle.
Genau, worauf ich nur hinaus wollte, es gibt eben, wie gesagt, Teams wie Freiburg, wie Frankfurt oder wie Berlin, die kriegen sich auch ohne Druck noch richtig zu einer guten Leistung aufgerafft und manche eben nicht. Und witzig ist es ja noch, dass Dortmund dieses Problem ja schon kennt. Es war ja auf Twitter und überall schon zu lesen, der Lieblingsgegner, deswegen hieß ja auch unsere letzte Folge so, dass das unser Lieblingsgegner ist und dass Dortmund am letzten Spieltag immer quasi die Liga noch verschiebt, weil sie nicht mehr richtig Biss haben. Also ihnen war das Problem ja sogar vorher bewusst, sie konnten es nur nicht abstellen.
Sie haben ja, glaube ich, am 32. Spieltag oder war es am 33., ich glaube 32., gegen Mainz verloren, wo ja auch schon viele gesagt haben, das ist ja Wettbewerbsverschiebung, weil dadurch ja Mainz in der Liga geblieben ist. Ja, aber das ist keine Wettbewerbsverschiebung, sondern das ist einfach Dortmund. Und Bürki hat selber gesagt, in einem Interview, das ist auch genau der Grund, warum sie momentan nicht mal ansatzweise auf Augenhöhe von Bayern sind. Weil Bayern hat er hat, glaube ich, selber im O-Ton, glaube ich, sogar diese Winner-Mentalität. Dass Bayern eben dann noch am letzten Spieltag 4-0 gegen 6-Platzierten gewinnt. Und dass ihre Motivation quasi ist, die 100-Tore-Marke zu knacken oder sowas. Und dass ihnen das ausreicht, einfach gewinnen zu wollen.
ist natürlich weißt auch Teil der Vereins-DNA. Das ist ja schon was, keine Ahnung, spätestens seit Oliver Kahn im Verein steckt, auch wenn der Kader damals viel schlechter war, dass man teilweise gar nicht mehr für die Punkte, für die Tabelle gespielt hat. Oder dass man teilweise auch schon unter Heinkes oder so quasi weiter gut gespielt hat, um dann im Champions-League-Rhythmus zu bleiben oder so. Ist schon psychisch nicht so einfach. Aber
ja, das ist einfach dieses Bayern-Selbstverständnis, genau, das man, glaube ich, da als Spieler eingepflanzt bekommt.
Dieser
was halt eben in Dortmund ganz, ganz oft fehlt.
Perfektionismus, ja. Und es ist ja auch keine, sagen wir mal, richtig normale Einstellung, weil diese Saison hatten wir durchaus phasenweise Konkurrenzkampf, aber seit Jahren ist der eigentlich in der Bundesliga nicht mehr so groß. Und ja, es war jetzt dort dennoch ein sehr, sehr spannender Spieltag, aber im Prinzip gab es ja gar nicht mehr viele Entscheidungen zu klären. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Für uns war es aber dennoch sehr spannend.
Ich war sehr froh, dass ich in Ruhe mir das Einzelspiel Hoffenheim und Dortmund angucken konnte, dass es da noch um einiges ging, weil im Endeffekt ging es eigentlich für einen objektiven Fußballfan eigentlich um gar nichts mehr im 34. Spieltag.
Das mit Bremen außer fand ich ganz spannend, Bremen. Aber ja, da wusstest du eigentlich auch schon nach ein paar Minuten, okay, Köln will auch nicht mehr oder kann nicht mehr oder ich weiß es nicht genau.
Ja. Also so, ja, und da auch nur noch zu sagen, da kann man dann auch gar nicht irgendwie sagen, wenn jetzt in Arnold-Manier dann irgendwie böse Worte gegen Köln kommen würden von Düsseldorf. Wenn man selber 3-0 gegen Union Berlin am letzten Spieltag verliert, dann hat man es auch verdient abzusteigen, ganz einfach. Ja. Völlig unabhängig davon, ob Bremen 8-0 oder 6-1 oder nur 1-0 gewonnen hätte. Wenn du selber 3-0 verlierst, dann musst du, so wie Watzke es gesagt hat, dann musst du selber die Klappe halten.
Ja, du musst deine Hausaufgaben machen und sicherlich hat Düsseldorf einige Punkte auch liegen lassen. Aber auch die Herangehensweise von Uwe Rösler, dieses teilweise passiv-aggressive, hat mir überhaupt nicht gefallen. Zumal es jetzt ja auch keine Überraschung ist, muss man ja auch sagen, dass dass Düsseldorf absteigt, auch wenn es vielleicht vor der Saison man eher an Union Berlin gedacht hätte.
Ja, es ist jetzt eher das Wie. Nicht, dass sie absteigen, ist so schlimm, sondern eher das Wie, dass es halt am letzten Spieltag ist, obwohl sie dachten, sie wären eigentlich schon gerettet. Aber ja, da bin ich mal gespannt, wie Bremen das jetzt in der Relegation und vor allem, bald startet ja die Zweitliga-Konferenz, jetzt wo wir es gerade aufnehmen, vor allem auch gegen wen sie Relegation spielen. Entweder gegen Heidenheim oder gegen Hamburg. Das wird natürlich auch ein Kracher.
Das wäre natürlich ein Kracher, genau. In 15 Minuten geht's los und natürlich haben wir die Podcast-Aufnahme auch genauso getimed. Ich glaube auch, wir sind im Wesentlichen durch. Das war jetzt natürlich keine feine taktische Analyse des Ganzen, aber wir haben es, glaube ich, klar gemacht. Das ist zumindest meine Meinung. Dieses Spiel war nicht von Taktik geprägt. Das war ein Spiel des Willens, des Kampfes, der Motivation.
Und wirklich, wenn wir brauchen ja jetzt nicht im Einzelnen auf die individuelle Klasse von André Kramaric eingehen, dass es, wie Rosen gesagt hat, dass es ein anderes Spiel oder eine andere Mannschaft mit Kramaric ist als ohne. Ja. In dem einen YouTube-Video sagt Grilic auch ganz sympathisch, guckt in die Kamera, zeigt auf Kramaric, der gerade ein Interview gibt und sagt, das ist der TS-Goat. Weißt du, sagt Grilic.
Zu Recht.
Und genau so ist es auch. Und das weiß auch jeder. Und deswegen, dass wir da jetzt 10 Minuten drüber reden, wie gut Kramaric ist, oder auch über seinen No-Look-Elfmeter, da braucht man gar nicht drüber diskutieren.
Und wir haben auch in den letzten Folgen ja immer schon gesagt, das galt ja nicht nur heute, dass wir froh sind, wenn Kramaric wieder spielen kann oder wieder fit ist, weil das ja auch ein Problem von Schröder war. Jetzt mal ganz unabhängig von der Taktik, das ist ein Weltklasse-Spieler und wir sind sehr froh, wenn er nächstes Jahr noch bei uns spielt.
Genau, aber das hast du ja, wie du gesagt hast, hast du ja mir auch gesagt, dass es eigentlich so klang im Interview von Kramaric, dass er nächstes Jahr bei uns auf jeden Fall plant.
Er plant quasi die nächste Saison vorerst mal hier und er hat auch schon konkret mit wir und der Europa League quasi sich die Zukunft so ein bisschen ausgemalt. Und das hat Rosen eigentlich auch nochmal bestätigt und ich glaube, mit diesen positiven Worten beenden wir die heutigen Folge. Bedanken möchte ich mich noch wegen des Lobs von Torben und Volker. Nee, Moment, ich muss ganz kurz gucken. Torben und Ulrich auf Facebook, die uns gerne hören und uns auch explizit gelobt haben. Ansonsten schreibt uns auch gerne weiterhin, auch als Diskussionsgrundlage, Lob, Kritik, lieber natürlich Lob, per Facebook an Hoffe News oder per Instagram an Hoffefunk. Uns auch gerne abonnieren. Da würden wir uns sehr freuen. Und wir danken.
Genau, da kriege ich auch immer auf Instagram ganz, ganz viele liebe Rückmeldungen, wo wir uns wirklich sehr drüber freuen. Wenn wir da gehört werden und wir einfach merken, dass ihr Spaß daran habt, uns zu hören.
Aber dann ist ja alles erreicht, weil wir haben Spaß und dann können wir quasi jetzt freudig die zweite Bundesliga angucken, wo durchaus noch einige Spannung herrscht. Macht's gut, vielen Dank euch fürs Einschalten. Wir hören uns wieder im Laufe der Woche, denke ich.
Genau, ciao, macht's gut.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.